Freue mich, dass ihr alle da seid. Trotz Corona, trotz Maskenpflicht wollen wir doch uns heute Abend auch wieder versammeln im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, lieber Herr Jesus Christus, du bist unser Herr und unser Heiland. Danke, dass wir durch dich zum Vater Zugang haben. Und danke, Vater im Himmel, dass du der bist, der uns gesehen hat in unserer Verlorenheit und dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns als Mensch auf dieser Erde einfach Versöhnung geschaffen hat. Danke, Herr Jesus Christus, für all das, was du getan hast für uns. Und so sind wir heute Abend beisammen und wollen auf dein Wort hören und so mach du uns jetzt still und rede du. Du siehst auch alle, die jetzt heute Abend nicht da sein können, die krank sind. Wir wollen dann Doris Heitzmann denken und auch Andrea, die heute Abend wieder Schmerzen hat und nicht sitzen kann. Sei du ihnen nahe und tröste sie und stärke sie. Und uns jetzt, Herr, mach uns still und lass uns hören auf dein Wort. Danke, Herr. Amen. Ja, unser Text ist heute Abend im 1. Timotheus, Kapitel 3, Verse 1 bis 16. Ich lese zunächst mal das ganze Kapitel und werde aber dann nur einen Teil davon auslegen oder einfach euch damit beschäftigen. 1. Timotheus, Kapitel 3, 1 bis 16. Überschrieben ist das Ganze, sind drei Abschnitte, einmal von den Bischöfen, einmal von den Diakonen, also das ist irgendwo eine Einheit, und dann das Geheimnis des Glaubens. Das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Ein Bischof soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht beschämt werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, keine Säufer, nicht schändlichen Gewinn suchen. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Und man soll sie zuvor prüfen. Und wenn sie untadelig sind, sollen sie den Dienst versehen. Desgleichen sollen ihre Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern und treu in allen Dingen. Die Diakone sollen ein jeder der Mann einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Welche aber ihren Dienst gut versehen, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen und große Zuversicht im Glauben an Christus Jesus. Dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ich möchte mich beschränken auf die Verse 1 bis 7. Und ehrlich gesagt, es ist mir eigentlich sehr schwer gefallen, jetzt heute Abend diesen Text in der Vorbereitung zu behandeln. Ausgerechnet als Gemeinschaftsleiter soll ich jetzt in diesem Text etwas sagen, was in erster Linie mich betrifft, mich selbst betrifft und ich selbst vielleicht gar nicht bin, es aber sein soll. Und es war mir im Vorfeld eigentlich ziemlich unwohl dabei. Und auch ein Stück weit eine Last, muss ich ehrlich zugeben. Aber etwas hat mich eigentlich zum Anfang ein bisschen beruhigt und das ist nämlich der erste Vers. Da steht nämlich in der Luther-Übersetzung und auch in den anderen, wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, ihr wisst, was ich denke. Wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, also ein Bischof ist ja eigentlich heutzutage was anderes als ein Gemeinschaftsleiter. Aber wörtlich heißt es Leiter. Man kennt vielleicht auch sagen, Diener an der Gemeinde. Also rausgesucht habe ich mir es nicht. Ich war nicht darauf erpicht, Gemeinschaftsleiter zu sein. Und gewünscht habe ich mir die Aufgabe auch nicht. Und das hat mich persönlich jetzt im Anfang einfach ein bisschen entlastet. Da war eher das Geschobenwerden, das Überzeugtwerden, du musst es machen. Und ich muss auch ehrlich zugeben, die Gegenargumente haben mir aber gefehlt dazu, dass ich mich hätte da rauswinden können, mich nicht drauf einzulassen. Das war also, irgendwo habe ich das nicht fertig gebracht. Und ich muss sagen, ich wollte auch nicht ein gewisser Prellbock sein, wie es aus Erfahrung als Meister in der Industrie ist. Ich wollte auch nicht mich abmühen und immer nur ziehen und drücken und schieben und ermahnen und was halt oft auch eine Aufgabe des Meisters im Betrieb ist. Das wollte ich alles nicht. Also insofern habe ich das Amt des Gemeinschaftsleiters nicht begehrt. Und ich muss auch sagen, erst nach längerer Bedenkzeit und vor allem im gemeinsamen Gebet mit meiner Frau ist das Ja gereift in mir, doch dann Ja zu sagen zu dieser Aufgabe. Der Paulus bezeichnet sie auch hier in seinem Brief als eine schöne Aufgabe, also wörtlich genannt. Und nach diesen 20 Jahren Gemeinschaftsleiter muss ich ihm Paulus eigentlich recht geben. Es ist eine schöne Aufgabe. Manchmal aber auch anstrengend. Aber durch das Erleben, wie letztlich Jesus alles leidet und nicht der Gemeindeleiter oder der Gemeinschaftsleiter, der ist ja nur ein Werkzeug. Und da kommt man zum Staunen, was Jesus alles bewegt und bewirkt in seiner Gemeinde. Es gibt Aufs und Abs. Und gerade wenn es mal abwärts geht und nicht klar ist, wie Gott sie überhaupt weiter, da wird dem Gemeindeleiter oder dem Gemeinschaftsleiter glasklar, aus eigenem Tun ist nichts getan, bei aller Mühe. Und dann aber kommt gleich im zweiten Vers der Tiefschlag. Da heißt es nämlich, ein Bischof soll untadelig sein. Und gerade für den Gemeinschaftsleiter, er soll untadelig sein. Wer von uns Christen, ob Gemeindeleiter oder Gemeinschaftsleiter oder nicht, wer von uns Christen kann denn untadelig sein? Wir alle können ja eigentlich nur aus der Vergebung Jesu leben. Aber auf der anderen Seite wäre es ja zu einfach zu sagen, diese ganzen Eigenschaften, die der Paulus hier aufzählt, die ein Gemeindeleiter aufweisen soll, das musste man damals so sagen. Ja, die Gemeinde entstand ja in einer heidnischen Umgebung und die Gläubigen kamen ja überwiegend aus dieser heidnischen Vergangenheit. Manches, was heute selbstverständlich ist, hat man da wohl auch sagen müssen. Das war damals anders. Zum Beispiel war es ja nicht außergewöhnlich, wenn ein Mann noch Nebenfrauen hatte. Die staatliche Ordnung ließ das ja zu. Dennoch, all diese Eigenschaften, die der Paulus hier von einem Gemeindeleiter fordert, wie nüchtern, besonnen sein, keinen Anstoß erregen, gastfrei zu sein, andere gut im Glauben unterweisen können, kein Trinker sein oder nicht gewalttätig, gütig sein, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, ein geordnetes Familienleben. Und wenn jemand Kinder hat, dass die Kinder den Gemeinschaftsleiter, den Vater achtet und ihn ehret, auf ihn höret, das war vielleicht damals noch ein bisschen leichter. Heute ist es ein heißes Eisen und ist auch sicher schwieriger, dass die Kinder so auf den Vater höret und das alles macht, was er sagt, was er für gut befindet. Ich denke, das wisst ihr genauso. Aber all diese Eigenschaften, die hier der Paulus aufzählt, die braucht es überwiegend heute genau noch so. Aber wie soll das gehen? Wie soll das gehen als Gemeinschaftsleiter, als Gemeindeleiter, als Pfarrer? Man wird ja nicht geboren mit allen Voraussetzungen, die der Paulus hier aufführt. Man muss sagen, die Begabungen, die bekommt man ja mit von Geburt aus, von unserem Schöpfer. Da können wir nichts dazu tun. Aber sie zu fördern, das kommt uns zu, ja? Andere Eigenarten werden uns anerzogen. Wieder andere werden geprägt durch Erfahrungen im Leben. Sie können sich positiv auswirken oder negativ auswirken auf unser Leben. Und wenn wir Gottes Wort glauben, dann erkennen wir aber, dass unser Herz negativ gepolt ist, böse von Geburt an. Und mit dieser Tatsache, dass unser Herz rebellisch ist, haben wir dennoch zu kämpfen, unser Leben lang. Wenn wir aber Jesus unser Herz aufgemacht haben, dann erleben wir, dass er uns genau an dieser Stelle verändert zum Guten hin. Dass er genau da an uns arbeitet, an unserem Herz. Niemand wird als Gemeinschaftsleiter geboren oder als Diakon. Den muss man ja auch in diese Reihe mit reinnehmen. Es ist Jesus allein, der beruft, ob den Leiter oder den Diakon. Jesus ist es, der letztendlich beruft und der uns auch dahingehend verändert und ausrüstet und prägt und auch erzieht. Es ist Jesus, der mit den notwendigen Gaben und auch Geistesgaben ausrüstet. Es gehört alles dazu. Er ist es, der uns die Aufgaben auf seiner Baustelle zuweist und uns auch dafür die notwendigen Werkzeuge zugibt. Es ist niemand unter uns Christen, der sagen könnte, seit mein Leben Jesus gehört, ist bei mir alles perfekt für die Aufgabe, die mir Jesus zugedacht hat. Ich glaube nicht, dass jemand unter uns ist, der das von sich sagen kann. Nein, Jesus hat mit uns Arbeit und Mühe, solange wir auf dieser Erde leben. Und gerade mit dem Gemeinschaftsleiter oder mit dem Gemeindeleiter hat er besondere Mühe. Der soll dann nicht zuerst den Hals strecken und soll sich repräsentieren, sondern einfühlsam sein, offene Augen, ein weites Herz haben und das Evangelium klar und verständlich weitergeben. Und das kann nur in einer engen Verbindung mit Jesus Christus geschehen. Und oft genug stellt der Gemeindeleiter fest, dass er gerade da leere Hände hat und so gar nichts kann. Immer und immer wieder braucht es die Erfahrung, wenn du, Herr Jesus, mir nicht die Hände füllst, ist nichts getan, ist eben leer, um nicht zu sagen vergeblich, weil es nämlich aus eigenem Wollen und Abmühen kommt. Und da lernt man ein Leben lang dran. Der Gemeindeleiter ist in erster Linie zum Dienen berufen. Und wie Jesus seinen Jüngern die dreckige Sandalenfüße gewäscht hat, als er den niedrigsten Dienst an den Jüngern durchgeführt hat, wie viel mehr steht es dem Gemeindeleiter zu, diesen Dienst an der Gemeinde zu tun. Und genau da wird der Gemeindeleiter auch ganz schnell schuldig. Besuche vernachlässigt, nicht richtig zugehört, vielleicht das eine oder andere Gemeindeglied aus den Augen verloren, vielleicht auch manchmal rechthaberisch und ungeduldig oder, was noch schlimmer ist, in dem, was man predigt, selber verwerflich zu werden, der Gipfel eigentlich. Und doch passiert's, dass man feststellt, das, was ich jetzt predige, was ich jetzt gesagt habe, was ich einfach rüberbringen wollte, der wird im Alltag selber schuldig dran. Und es ist hart. Es gibt viele Punkte, wo man als Gemeinschaftsleiter schuldig wird und versagt. Und an der Stelle möchte ich persönlich euch um Vergebung bitten, wo ich da an der einen oder anderen Stelle schuldig worden bin, an euch. Bewusst oder unbewusst. Ob es jetzt gemerkt haben oder nicht. Vielleicht habe ich auch verletzt oder war unaufmerksam. Ich möchte euch hier einfach um Nachsicht, um Verzeihung bitten. Ich möchte euch aber auch noch um etwas anderes bitten. Um Fürbitte. Um Fürbitte im Gebet für unsere Gemeindeleiter. Und da meine ich aber nicht nur der Gemeinschaftsleiter, sondern die Pfarrer, die Prediger, die Predikanten, die Laien. Alle brauchen sie eure Fürbitte. Es ist immer eine angeborene Sache, wenn man als Gemeinschaftsleiter oder als Prediger, Pfarrer in der Gemeinde steht. Die Hindernisse sind vielfältig. Plötzlich fehlt die Zeit. Es wird auf einmal viel zu viel. Der Zugang zum Text fehlt. Man kann keine Gedanken fassen, weil so viel auf einen einstürmt. Keine Ruhe, Nervosität, Hektik. Plötzlich Störungen von außen, weil etwas anderes auf einmal wichtig erscheint. Die Möglichkeiten des Widersachers sind vielfältig. Und da möchte ich euch einfach Danke sagen, wenn ihr uns auch da nicht vergesst in eurem Gebet. Aber auch das andere ist wichtig. Wie wirken wir nach außen? Bin ich als Gemeinschaftsleiter einladend nach außen? Mache ich Jesus Ehre mit meinem Verhalten? Und ich kann da nur für mich hoffen und beten, dass Jesus hier ich nicht Schande mache, dass ich nicht Unehre mache in meinem Reden, Verhalten und Handeln. Alles eigene Abmühen und Schaffen ist zwar gut gemeint, aber es bleibt leer und ohne Glanz nach außen hin, wenn es Jesus nicht füllt. Wenn Jesus uns, ich meine jetzt wieder alle, die Diakone, Pfarrer, aber auch euch, wie ihr da sitzt, wenn er uns nicht füllt, dann ist kein Glanz da, dieses Einladende nach außen. Als Gemeinschaftsleiter bin ich darauf angewiesen, dass der Herr Jesus meines Lebens Herr ist und er an mir arbeiten kann und darf und dass ich nicht eingebildet und überheblich werde. Und das merkt man ja oft nicht einmal. Und da braucht es immer wieder auch einen Blogger. Danke, wenn ihr mich hier in eurem Gebet einschließt. Und danke, wenn ihr uns alle, die wir hier den Dienst tun am Evangelium von Jesus Christus, wenn ihr uns einschließt in euer Gebet. Unser gemeinsamer Herr Jesus Christus segne euch. Amen.
Ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist. Ihr habt eine Aufgabe gestellt gekriegt und dann habt ihr irgendwann gemerkt, die Aufgabe, die wächst mir über den Kopf, ich schaffe das nicht. Ich soll Entscheidungen treffen und ich kann die Tragweite nicht überblicken. Es kommen Probleme auf mich zu, es sind Auseinandersetzungen da, die es zu bekämpfen gilt und denen ich nicht gewachsen bin. So ähnlich stelle ich mir die Situation vor, in der der Timotheus dort in Ephesus, in der Gemeinde, in der Stadt, wo ihn Paulus zurücklassen hat, jetzt ist und wie es ihm geht. Als junger Mann muss er diese neu gegründete Gemeinde versorgen, weil der Paulus gemeint hat, er müsste weiterziehen und er hat noch mehr zu tun. Und er, der Timotheus, als junger Mitarbeiter, ist zurückgelassen worden. Vielleicht wäre er schon lieber mit dem Paulus, mit seinem Ziehvater, mit seinem Ausbilder mitgegangen. Aber jetzt war er hier und jetzt hat er gucken müssen, wie er sein Mann steht. Und die Situation in der Gemeinde und die Aufgabe, die war wirklich nicht leicht. Und wenn man den Brief so liest, dann spürt man die Spannungen, dann spürt man die Auseinandersetzungen und die Konflikte gerade. Der Timotheus, der gab alles. Er hat sich voll eingesetzt. Er hat auf vieles verzichtet und er hat ja über das gesunde Maß hinaus gearbeitet. Wir lesen das im Kapitel 4. Aber der Paulus, der Timotheus ja seinen Sohn genannt hat, der hat es gewusst und dem war das nicht egal. Und obwohl der Paulus nicht vor Ort war, hat er sich doch darum gekümmert. Paulus war sich sehr wohl bewusst, dass er Verantwortung hat, auch für den Timotheus und für seine Arbeitsbelastung und für die Probleme, die es dort in Ephesus gegeben hat. Und deshalb schreibt er einen Brief. Er schreibt mehrere Briefe. Wir kennen den Timotheus Brief 1 und 2 und wir kennen den Epheserbrief. Alles an die gleiche Gemeinde, wo der Timotheus zu der Zeit gearbeitet hat. Und so wurde der Brief, den der Paulus geschrieben hat, am Timotheus zu einer Hilfe. Man könnte heute sagen, vielleicht eine Orientierungshilfe oder eine Handreichung. Ich kann mir vorstellen, dass es für den Timotheus teilweise sehr hilfreich war, wenn er die Probleme, die es gegeben hat, Kapitel 2, vielleicht das schwierigste Kapitel, aber auch hier, Kapitel 3, wenn er Teile in einfach nur vorlesen hat können und sagen hat können, der Paulus hat geschrieben. Wir lesen es mal. So lesen wir, dass Paulus vorhat, dieser Gemeinde, die vielleicht erst einige Jahre oder Monate alt ist, ich weiß es nicht, als Struktur geben möchte. Und jetzt in diesem Kapitel möchte Paulus am Timotheus helfen, dass er nicht alles ganz alleine machen und entscheiden muss. Er soll Gemeindeleiter einsetzen, berufen, er soll Diakone einsetzen. Und da stellt der Paulus so diese Einstellungskriterien raus. Es sind 17 Kriterien insgesamt, die ein Gemeindeleiter erfüllen muss. Und das ist wirklich schwer. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum heute in Stellenausschreibungen für kirchliche Mitarbeiter diese Sache vielleicht nicht mehr so drinstehen. Ja, ich habe mir überlegt, diese wirklich steile Ansprüche, die Paulus da stellt an die Gemeindeleiter, gelten die heute auch noch genauso. Manche sagen ja, dieser Brief, der war damals gültig, als der Timotheus dort in der Gemeinde war, aber heute, viele hunderte Jahre später oder tausende schon, da ist es anders. Heute sind andere Zeiten, heute gilt es nicht. Aber ich glaube, so der Sprengstoff und diese Fragezeichen und das, was man so spürt, und der Gerhard hat es ja ausdrückt, was mir merkt, was hier dieser Brief an Verantwortungen, an Herausforderungen stellt, es war damals, glaube ich, nicht weniger anspruchsvoll wie heute. Und mir hat der erste Vers, gleich die ersten Worte, haben mich ein bisschen angesprochen und stutzig gemacht. Da schreibt der Paulus, das ist gewisslich wahr. Und ich habe mich erinnert, wenn Jesus was ganz Wichtiges gesagt hat, hat er gesagt, wahrlich, wahrlich. Und dann habe ich heute Morgen nochmal den ganzen Brief am Stück gelesen und ich bin echt ins Stocken gekommen an manche Stelle. Weil ich sehe, dass die Wirklichkeit in unserer Gemeinde teilweise wirklich anders aussieht. So diese Ansprüche, ein Mitarbeiter muss dieses und dieses und dieses haben und darf dieses und dieses und dieses nicht haben. Das höre ich gar nicht mehr so. Ja, und deswegen habe ich mich so gefragt in der Vorbereitung, ist es denn eigentlich ein Widerspruch hier? Ich habe bis jetzt zurückgedacht, dann letzte Woche, an das zweite Kapitel, ist es ein Widerspruch, was der Paulus hier fordert und das, was mir an anderer Stelle in der Bibel lesen und was mir gern betonet. Und da ist mir eingefallen, Galater 5, Vers 1, wo Paulus schreibt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Oder in Römer 5 schreibt Paulus auch, nachdem wir aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Und der Paulus war sich auch klar, dass niemand, kein Mensch von sich aus so gut sein kann, wie das hier fordert. Denn auch in Römer 3 schreibt er, alle haben den rechten Weg verlassen. Verdorben sind alle, ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einer. Widerspricht sich das nicht ein bisschen? Bei mir kommen manchmal so innere Widerstände auf und denken, das kann man doch heute nicht so streng sagen. Ich muss doch auch Mitarbeiter einsetzen können, die nicht alle Kriterien erfüllen. Der Paulus, der macht sonst immer deutlich, niemand kann durch Verhaltensweise, durch Anstrengung, durch Charakterstärke auch nur, hat er nur die geringste Chance, bei Gott bestehen zu können. Allein durch Glauben an Jesus Christus können wir Frieden mit Gott erlangen. Auf keine andere Art und Weise gelingt es sonst. Und jetzt müssen wir schauen. Das kann kein Widerspruch sein. Der Brief an seinen Sohn Timotheus und das, was er der Gemeinde in Rom oder in Galatien geschrieben hat. Der Brief an der Timotheus, der baut auf dem allem auf. Der Paulus, der will nicht sagen, wir müssen das und das und das alles erfüllen, dass wir erst gerettet sind. Nein, das, was er in Römer geschrieben hat, das gilt. Aber an Paulus ist wichtig, dass wir als Gemeinde, das Haus Gottes, wie er das nennt, auch auf unsere Außenwirkung achtet. Und da schreibt er in den Verse 14 bis 16, und ich möchte jetzt einfach nur den Schluss noch betrachten, da schreibt der Paulus, was denn eigentlich sein Anliegen ist, was ihm ganz wichtig ist. Dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes? Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Der Paulus schreibt diesen ganzen Brief, damit die Gemeinde, damals in Ephesus, aber auch wir als Gemeinde und Gemeinschaft hier in Dornstädter, wisset, wie wir uns verhalten sollen. Denn, und jetzt kommt die Basis, die Motivation, warum Paulus alles Vergangene geschrieben hat und auch die Vorschriften und die Maßstäbe aufsetzt. Es geht um das Haus Gottes. Das Haus Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Damals die Christen in Ephesus und heute wir. Wir sind Gottes Haus. Wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und jetzt beschreibt der Paulus, wir sind ein Pfeiler, eine Grundfeste, ein Fundament der Wahrheit. Der Wahrheit, da fällt uns ein, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sind ein Pfeiler, eine Grundfeste oder ein Fundament von Jesus, der sich selber als die Wahrheit bezeichnet. Das heißt, Gott will seine Gemeinde, die Gemeinde von Jesus Christus, auf uns bauen. Wir sollen die Basis bilden. Eine Säule. Eine Säule, das ist immer was, das senkrecht nach oben steht. Wir haben vier große hier. Und diese Säule müssen stabil sein. Die dürfen nicht wackelig werden, die dürfen nicht krumm werden, sonst knicken sie aus und brechen. Und der Fundament, das sind die Sockel und der Boden, wo wir draufstehen, der darf nicht nachgeben, sonst fällt der ganze Haus ein. Gott hat tatsächlich den Anspruch oder die Vorstellung, dass auf uns die Botschaft von Jesus weiterbaut wird. Wir sind Teil der Gemeinde und die Gemeinde ist die Säule und das Fundament vom großen Plan Gottes. Und so hat der Paulus nach diesen ausführlichen, vielleicht auch harten Worten in Kapitel 2 und 3, jetzt zum Schluss weist er nochmal auf das Wichtigste hin. Der Paulus, und da möchte ich darauf vertrauen, auch wenn ich wirklich in den Verse manches nicht so richtig verstehe oder manches auch denke, ah, warum ist das heute wirklich noch so? Ich möchte es stehen lassen. Ich möchte nicht in Frage stellen, ob heute das noch genauso gilt. Ich möchte es eigentlich einfach wörtlich nehmen. Und da, wo ich meine Schwierigkeiten habe und das nicht verstehen kann oder heute auch andere Wirklichkeiten sehe, möchte ich mal ein Fragezeichen machen. Aber der letzte Vers, den möchte ich uns einfach nochmal lieb machen, nochmal vorstellen. Im letzten Vers, da packt der Paulus das ganze Evangelium rein. Und das fände ich eigentlich genial. Die, die da vorne stehen, die müssen immer, oder meistens geht es nicht kürzer, die müssen immer gucken, dass ihr mit der Zeit fertig werdet. Und der Paulus, der schafft es, das komplette Evangelium in einem Vers reinzubringen, in Vers 16. Und da steht's: Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Es ist offenbart in Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Nochmal Stück für Stück. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Geheimnis. Wir können jetzt eigentlich gar nicht richtig begreifen, wieso Jesus ausgerechnet für uns hier auf die Erde gekommen ist und Mensch geworden ist. Das ist ein Geheimnis. Und das hat auch der Paulus in seiner Erkenntnis, die er kittert, deutlich mehr wie mir, die man hier sitzt, hat er nicht wirklich ganz verstanden und erkennen können, wieso Gott das gemacht hat. Und immer wieder hat er selber gestaunt, auch hier in diesem Vers. Das Geheimnis. Es ist offenbart im Fleisch. Das heißt, Fleisch, Jesus wurde Mensch als kleines Baby. In einfachste Verhältnisse ist er geboren worden, er hat gelebt und er hat gelehrt. Und er wurde verurteilt und ist gestorben am Kreuz. Gerechtfertigt im Geist. Gott hat seinen Sohn nicht im Tod gelassen, sondern er hat Jesus auferweckt. Und dann, an Pfingsten, wurde uns der Heilige Geist als der versprochene Tröster gegeben. Erschienen den Engeln. In der unsichtbaren Welt, da sind die Machtverhältnisse schon klar. Jesus ist König. König Jesus herrscht. Und er entscheidet, was passiert und was nicht. Gepredigt den Heiden. Das ist unser Auftrag. Als Gemeinde sollen wir dafür sorgen, auch mit dem, wie wir untereinander uns verhalten, was für ein Außerbild wir machen, wir abgeben. Wir sollen dafür sorgen, dass das Geheimnis nicht geheim bleibt. Mit einem klaren Auftrag, dem Missionsbefehl. Geglaubt in der Welt. Jesus hat baut seine Gemeinde in der ganzen Welt. Und da ist ihm egal, was die Mächtige auf der Erde so alles dagegen unternehmen. Damals, in der Zeit, war Kaiser Nero in Rom schon an der Macht und die Luft ist dünner geworden für die Christen. Und viele Millionen Christen auf der ganzen Erde, für die ist die Luft sehr dünn. Aber die Anzahl der Christen, die Gemeinde, sie wächst. Gott lässt sich nicht in seinen Plan rumkritzeln. Er kommt zum Ziel und die Gemeinde wächst. Jeden Tag kommen neue Christen zur Gemeinde dazu. Und aufgenommen in die Herrlichkeit. Jesus ist in den Himmel gefahren und dort hat er seinen Platz auf dem Thron eingenommen. Ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Und Jesus lenkt das Weltgeschehen. Und es wird genau so kommen, wie er es bestimmt. Und wenn ich so diesen Abschlussvers von dem zweiten und dritten Kapitel lese, dann ist mir es wie wenn der Paulus nach wirklich seine herausfordernden Worte einfach nochmal klarstellen will, was ihm denn eigentlich das Wichtigste ist und wo es drauf ankommt. Und er möchte in diesem Brief uns als Gemeinde, Anfeuerer, dass wir alles geben, damit unsere Lebenspraxis, so wie wir leben als Christen, möglichst nahe an den Wille Gottes herankommt. Es geht hier um den Wille Gottes. Nicht um irgendwas, was der Paulus sich ausdenkt hat. Es geht um den Wille Gottes. Es ist gewisslich wahr. Seine Gemeinde wird durch uns weitergebaut. Gott will, dass wir durch unseren Lebenswandel und durch unser Gemeindeleben das Vorbild von Jesus immer ähnlicher werden. Zu der Aufgabe sind wir berufen und bestimmt. Ich möchte jetzt vielleicht, ich hoffe, es interessiert euch. Ist eigentlich vielleicht für junge Leute gemacht, aber wir sind ja alle noch nicht so alt, dass wir das nicht auch gern angucken. Ich habe euch einen Videoclip mitgebracht über den 1. Timotheusbrief. Und da sind ein paar Zusammenhänge, die mir geholfen haben, das zu verstehen. Und das möchte ich euch einfach jetzt teilhaben lassen.
Es ist immer total bewegend zu sehen, wenn Väter ihre Söhne in einem Wettbewerb anfeuern. Und der erste Brief an Timotheus ist genau das. Ein geistlicher Vater, Paulus, ermutigt seinen Sohn Timotheus, alles zu geben, wenn es um das Reich Gottes geht. Auch wenn die Zeiten schwierig sind. Timotheus hatte sich bekehrt, als er noch ein kleines Kind war. Seine Mutter war eine jüdische Gläubige, sein Vater jedoch war Grieche. Während seiner zweiten Missionsreise traf Paulus Timotheus in Lystra. Und obwohl sie charakterlich ziemlich unterschiedlich waren, wurde Timotheus Paulus wichtigster Reisebegleiter. Manchmal jedoch mussten sie an verschiedenen Fronten arbeiten, sodass sie dann über Briefe kommunizierten. Der erste Timotheusbrief wurde an Timotheus geschrieben, während er in Ephesus war. Ephesus? Epheser? Ja, genau. Das ist die gleiche Stadt, an die der Epheserbrief gerichtet war. Deshalb haben sie auch Gemeinsamkeiten, nämlich, dass beide Briefe über das Haus Gottes sprechen. Epheser zeigt uns den Ratschluss Gottes, also den Überblick, und Timotheus zeigt uns, wie wir dies tatsächlich örtlich ausleben können. Und wenn wir dann Korinther noch mit in den Mix reinpacken wollen, könnte man sagen, dass während der erste Korintherbrief die innerliche Ordnung zeigt, oder vielleicht sollten wir besser Unordnung sagen, 1. Timotheus die äußere Ordnung zeigt, wie man sich im Haus Gottes verhält. Wir können den Brief also in zwei Teile zerlegen, Lehre und Praxis. Kapitel 1 bis 3, die Lehre vom Haus Gottes, und Kapitel 4 bis 6, wie Timotheus sich darin verhalten sollte. Im ersten Kapitel erinnert Paulus Timotheus an die Gesamtmission. Er ließ ihn in Ephesus zurück, weil er Angst hatte, dass die Judaisierer kommen und diesen Neubekehrten falsche Lehren predigen würden. Und er erinnert ihn nochmal daran, was der Zweck des Gesetzes war: Ungläubige von Sünde zu überführen und sie dann zum Erlöser rüberzuführen. Er fordert Timotheus auf, dies im Hinterkopf zu behalten, indem er sich selbst dann noch als Beispiel nimmt. Okay, also eine Gemeinde braucht eine gute Lehre. Aber Wissen ohne Gebet ist wie Salat ohne Soße. Trocken und geschmacklos. In Kapitel 2 geht es also darum, wie das Gebet in der Gemeinde praktiziert werden soll. Und darüber hinaus adressiert er dann die richtige Position von Männern und Frauen in der Gemeinde. In Kapitel 3 spricht er über zwei sehr wichtige Ämter in der örtlichen Gemeinde: Aufseher und Diener. In jedem System, das Gott gegründet hat, gibt es Führung. In der Schöpfung, in der Familie, bei Menschen und auch die Gemeinde. Der Herr Jesus ist das Haupt der Gemeinde, der große Hirte, und deshalb hat er in die örtlichen Gemeinden Aufseher eingesetzt, um auf die Herde zu achten. Über diese Position wird nicht unbedingt abgestimmt, denn Autorität in der Bibel kommt nie von unten, sondern immer von oben, vom Kopf. Und das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Führung gibt. Der Heilige Geist, der leitet Gläubige und wirkt in den Herzen einiger heiliger Männer, um nach so einer Arbeit zu streben. Nun, das Problem ist nur, dass unheilige Männer könnten ja auch nach vorne treten und sagen, ja, ich möchte Ältester sein. Und aus diesem Grund enthält 1. Timotheus 3 eine Checkliste, die ohne den Heiligen Geist unmöglich zu leben wäre. Wenn also jemand anfängt, die Arbeit eines Ältesten zu tun und die in dieser Liste beschriebenen Eigenschaften zeigt, sind die anderen aufgerufen, solche Männer anzuerkennen. Sie haben eine große Verantwortung, weil sie einmal für die Seelen ihrer Gemeinde vor dem Herrn, dem Haupt der Gemeinde, selbst Rechenschaft ablegen müssen. Zusammenfassend können wir sagen, Lehre, Gebet und Führung. Das sind die drei Grundpfeiler einer örtlichen Gemeinde. Und wie sich Timotheus persönlich verhalten soll, werden wir im nächsten Video sehen.
Ich möchte still werden zum Gebet. Ja, danke, Herr, dass dein Wort gewiss ist und dass wir in deinem Wort lesen dürfen. Und danke, dass du uns immer wieder zeigst, uns immer wieder neu eichst und immer wieder einstellst auf das, was dran ist in dieser Welt. Hab dir Dank, dass du es bist, an dem wir uns orientieren können und an deinem Wort. Und hab dir Dank, dass wir darauf vertrauen können, dass es gut wird und dass wir unser Leben an dir festmachen dürfen, weil du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, Herr. Und dass es nichts anderes auf dieser Welt gibt, wie wir zum Vater, zum himmlischen Vater kommen können, als nur durch dich allein, Herr Jesus. Hab dir Dank, dass wir es auch wieder hören durften, auf was es ankommt, auch im Leben, auf was man auch achten müssen. Und ins Auge hört, wie der Feind auch dran ist, zu zerstören. Und da möchten wir uns immer wieder ganz nah an dich halten und auch im Gebet miteinander und füreinander eintreten, Herr, dass dein Wort weiter ausgestrahlt wird in diese Welt, die so Gott verloren ist, wenn sie sich nicht an dir festmachen dürfen, Herr. Danke, dass wir uns als Gemeinschaft auch dir anbefehlen dürfen, dass du uns führst und leitest und auch das zeigst, was dran ist, dass wir durch dich auch den Halt bekommen, dass du uns auch schützt vor den Angriffen des Feindes, Herr, dass du uns bewahrst und dass wir freimütig das Evangelium weitersagen können, all die Menschen, die es so dringend brauchen, Herr. Und hab dir Dank, dass wir auch immer wieder zurückkehren dürfen zu dir, wie es Martin Luther vor vielen Jahren am Reformationstag tat, den wir gestern feiern durften. Reformation, zurück zur Formation, zurück zur Ordnung, zu deiner Ordnung, Herr. Und danke, dass wir nicht aus uns gerettet sind, aus unseren Werken, sondern allein aus deiner Gnade und Gerechtigkeit und allein durch dich, Herr Jesus. Hab du Dank dafür, dass wir das hier verkünden dürfen und auch weitersagen dürfen. Hab du Dank für alle Arbeit, die stattfindet in der Kirchengemeinde, in der AP-Gemeinschaft, im CVM, wo überall dein Wort und wo du groß gemacht wirst, Herr. Wir bitten dich, dass du die ganze Arbeit segnest, hier in unserem Ort auch, dass du jeden Einzelnen segnest, der Mitarbeiter ist, der dran ist, um dich groß zu machen, Herr. Und dass du ihn auch bewahrst vor dem, was immer wieder uns abhalten will von dir, Herr Jesus. Und dass wir uns ganz neu wieder zu dir wenden dürfen, mit allem, was uns sorgt, was uns müht, aber auch aller Freude, die wir an dir haben, an dem Weg mit dir zu gehen, weil es ein guter Weg ist und ein gutes Ziel hat, einmal bei dir in Ewigkeit zu sein. Habt ihr Dank, dass, dass wir das wissen dürfen, dass wir Heilsgewissheit haben dürfen und dass das feststeht und dass niemand dran rütteln kann, Herr. Und Herr, wir möchten dir all die bringen, die heute nicht hier sein können. Segne du sie besonders. Tröste und heile du die Kranken, Herr. Gib ihnen auch Heilung an Leib, aber auch an der Seele, Herr. Dass sie dich erkennen und wissen, dass du der Herr bist und dass du alles in deiner Hand hast und dass du es gut machen wirst am Ende, Herr. So geh du mit uns auch in die Nacht und in die neue Woche. Segne und behüte du uns und lass du dein Angesicht leuchten über uns. Und wir möchten alles, was wir jetzt nicht ausgesprochen haben, zusammen jetzt in die Worte legen, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.